Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Heute spricht Norbert Lied zu Ihnen, doch vorher hören Sie die Schriftlesung. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser nun folgenden Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Wir wollen nun zu dem angekündigten Thema, die Verwechslung von Gesetz und Gnade, wollen wir das Wort Gottes hören und wir wollen uns dazu erheben. Ich lese aus Galater 4, 19 bis 31, Galater 4, Vers 19 bis und mit Vers 31. Meine lieben Kinder, welche ich abermals mit Ängsten gebäre, bis dass Christus in euch eine Gestalt gewinne. Ich wollte, dass ich jetzt bei euch wäre und meine Stimme wandeln könnte, denn ich bin irre an euch. Saget mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, habt ihr das Gesetz nicht gehört? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd, den anderen von der Freien. Aber der von der Magd war, ist nach dem Fleisch geboren, der aber von der Freien ist durch die Verheißung geboren. Diese Worte bedeuten etwas, denn die sind die zwei Testamente, eins von dem Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches ist die Hagar. Denn Hagar heißt in Arabien der Berg Sinai und kommt überein mit Jerusalem, das zu dieser Zeit ist und dienstbar ist mit seinen Kindern. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, die ist unser aller Mutter. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Und brich hervor und rufe, die du nicht schwanger bist, denn die Einsame hat viel mehr Kinder, denn die den Mann hat. Wir aber, liebe Brüder, sind Isaak nach der Verheißung Kinder. Aber gleich wie zu der Zeit, der nach dem Fleisch geboren war, verfolgte den, der nach dem Geist geboren war, also geht es jetzt auch. Aber was spricht die Schrift? Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Magdsohn soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht der Magdkinder, sondern der Freien.
Wir haben vor einigen Wochen das Thema behandelt, wenn man den Stab verwechselt. Ich möchte kurz wiederholen, damit wir wieder so ein bisschen den Anschluss haben und wir heute Morgen da weitermachen können. Es ging darum in 4. Mosebuch Kapitel 20, dass der Herr dem Mose gesagt hat, nimm den Stab und geh zu dem Felsen und sprich zu dem Felsen und dann wird Wasser hervorfließen für das murrende Volk. Mose hat dann seinen Stab genommen, den Felsen geschlagen und es kam Wasser heraus, aber er durfte dann im Anschluss daran nicht in das verheißene Land, weil er etwas Verkehrtes gemacht hat. Die meisten denken jetzt, ja gut, es ist verkehrt gewesen, dass Mose eben den Stab nahm und den Felsen schlug. Das ist richtig. Er hätte nur zu ihm sprechen dürfen. Aber ich glaube, das ist nicht das eigentliche Hauptproblem oder vielleicht nur ein Hauptproblem neben einem anderen gewesen. Ich bin nämlich davon überzeugt, 4. Mose 20, 7 bis 13 lehrt das auch, dass Mose den falschen Stab genommen hat. Es heißt nämlich sehr deutlich, dass Mose den Stab aus dem Heiligtum, der vor dem Herrn lag, nehmen sollte. Und das war der Stab Aarons. Moses Stab, mit dem er in 2. Mose schon einmal den Felsen geschlagen hatte, war der Stab des Gerichts, der Stab der Macht, der Stab des Gesetzes, damit wurde das Rote Meer geteilt, da ertranken die Ägypter, da wurde eine Schlange raus und viele andere Dinge geschahen. Aarons Stab aber, der geblüht hatte, war der Stab der Gnade, der Auferstehung Jesu. Und das hatte Mose vertauscht. Er hat wieder den Stab des Gesetzes genommen. Er hat sozusagen Jesus geistlich übertragen, nochmal gekreuzigt und hat den Felsen geschlagen mit seinem Stab. Und das war das Fatale. Er hätte den Stab Aarons nehmen sollen, Stab der Auferstehung, und damit zu dem Felsen gehen und zu dem Felsen sprechen sollen, und dann wäre Wasser hinausgeflossen. Und dann haben wir ihm gesagt, ja, wir stehen heute auch in der Gefahr, dass wir die Stäbe verwechseln, dass wir Gesetz und Gnade verwechseln, dass wir Altes und Neues Testament verwechseln. Es ist eine Einheit, aber dennoch ist das Alte Testament ein Altes Testament und das Neue Testament ist ein Neues Testament. Und wir wollen heute weitermachen. Wir haben dann versucht, einige Beispiele herauszugreifen. Zum Beispiel das Geben des Zehnten. Ist das Pflicht nach dem Neuen Testament oder nicht? Das ist ein heißes Eisen, ja? Wir haben versucht, darüber zu sprechen. Das wiederhole ich jetzt nicht. Und heute geht es weiter. Die Verwechslung von Gesetz und Gnade. Ist das eine Gefahr? Das ist eine große Gefahr. Auch heute für uns Christen. Und ich möchte einleiten mit einer Geschichte. Da gab es einen Witwer. Seine Frau war gestorben, er war nun alleine mit seinen Kindern. Und nach einiger Zeit, er hat das alles nicht mehr geschafft im Haushalt, nach einiger Zeit stellt er sich eine Haushälterin ein, die dann für das Haus und für die Kinder sorgen sollte. Und er schrieb dann eine ganze Reihe von Regelungen auf, die er an die Kühlschranktür klebte. Und er ließ der Haushälterin sehr deutlich wissen, dass sie sich genau und strikt an diese Anweisungen zu halten hätte. Aber eines Tages geschah etwas Wunderbares. Der Mann verliebte sich in seine Haushälterin und sie in ihn. Die Folge war, dass sie heirateten. Und das Erste, was der Mann nun getan hat, nachdem sie verheiratet waren, war, dass er den Zettel mit den Regelungen vom Kühlschrank wegnahm. Was war das Resultat? Das Resultat war nun nicht, dass es im Haushalt dieses Mannes drunter und drüber ging. Im Gegenteil. Sie arbeitete weiterhin noch fleißiger, noch besser, noch gründlicher, ohne Regelungen, einfach aus Liebe zu ihrem Mann. Einfach aus Liebe zu ihrem Mann. Nicht mehr um zu verdienen, um Geld zu verdienen. Nicht mehr aus Angst, die Stellung zu verlieren, sondern einfach aus Liebe. Und, liebe Geschwister, das ist der Punkt des Neuen Testamentes. Das ist der Punkt des Neuen Testamentes. Die Liebe ist im Neuen Testament der Kern der Zusammenfassung des gesamten mosaischen Gesetzes. Die Liebe. Von jetzt ab ist nicht mehr das Gesetz Mose der Maßstab für das christliche Tun, sondern die Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus und die Liebe zu unserem Nächsten. Jesus hat das selber gesagt. Er hat gesagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist das ganze Gebot zusammengefasst. Und in 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 5 steht geschrieben, die Hauptsumme aller Unterweisungen, andere Übersetzungen sagen aller Gebote, die Hauptsumme aller Gebote, aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Das wird dann nochmal wiederholt in Galater, Kapitel 5, Vers 14. Also alle Gebote werden zusammengefasst in der Liebe aus reinem Herzen zu Jesus Christus. Römer Kapitel 13, Vers 10 sagt, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Ich möchte Ihnen etwas sagen oder fragen. Nehmen wir mal an, da wird irgendwo im Urwald evangelisiert, ja? Und da kommt ein Urwaldstamm, ein Indianerstamm oder was auch immer, kommt da zum Glauben an Jesus Christus. Und nun werden diese Urwaldleute informiert über die Bibel und die wissen überhaupt nichts von den 10 Geboten oder den Gesetzen des Alten Testamentes überhaupt, ja? Und die werden jetzt unterrichtet anhand des Neuen Testamentes. Leben die ein rechtes Leben für und mit Gott oder nicht? Was meinen Sie? Ja. Wenn sie sich halten nach dem Wort des Neuen Testamentes und Christus lieben und ihm folgen, dann ist das Leben wunderbar. Das ist auch der Grund gewesen, die damals die Heiden, die durch die Apostel evangelisiert wurden, die haben ja die Gebote überhaupt nicht gekannt. Als in der Apostelgeschichte die Heiden gefragt haben, ja, müssen wir uns jetzt auch beschneiden lassen, weil das die Juden wollten, sonst könnt ihr nicht selig werden. Ihr könnt nur selig werden durch Jesus annehmen und dann müsst ihr aber auch noch die Gesetze halten, die Gebote des Mose. Und da war diese Frage da und dann haben sich die Apostel, die haben sich in einem Konzil zusammengetroffen, die haben darüber beratschlagt und die haben dann gesagt, nein, wir dürfen dieses Joch, das nicht mal unsere Väter tragen konnte, nicht jetzt neutestamentlich auf die Gemeinde legen. Und dann haben sie gesagt, nein, es reicht, wenn ihr euch fernhaltet von Götzenopferfleisch, von Blut, von Ersticktem und von Unzucht. Das waren diese vier Dinge. Die 10 Gebote haben sie überhaupt nicht erwähnt. Haben sie nicht erwähnt. Natürlich gelten uns die 10 Gebote als Richtlinie. Sie sind der Zuchtmeister zu Christus hin. Wir können sie auch geistlich anwenden, übertragen auf die Gemeinde Jesu. Ja? Dann mit dem Neuen Testament untermauern. Aber Gültigkeit in dem Sinne haben sie nicht mehr. Ich möchte versuchen, einige wesentliche Wahrheiten über Gesetz und Gnade deutlich zu machen. Eigentlich wollte ich gerade einsteigen, versuchen, mit einigen praktischen Beispielen zu kommen. Aber ich habe mir gedacht, nein, Unterweisung ist für Gemeinde Jesu sehr wichtig. Und darum habe ich mir gedacht, machen wir das jetzt auch einfach mal so und versuchen ein bisschen zu erklären, was die Bibel überhaupt über Gesetz und Gnade lehrt. Und dann, wenn wir noch Zeit haben, können wir mit einem Beispiel oder vielleicht auch mit mehreren beginnen. Einige wesentliche Wahrheiten über Gesetz und Gnade. Eine wesentliche Wahrheit, liebe Geschwister, über Gesetz und Gnade ist, dass es ein absoluter Irrtum ist, zu meinen oder zu lehren, dass das Gesetz Heiligung bewirken würde. Das meinen nämlich viele. Manche meinen ja, wenn ich das Gesetz achte, wenn ich dieses und jenes tue, dann werde ich heiliger. Das Gesetz bewirkt niemals Heiligung. Das Gesetz macht aus uns keine besseren Menschen. Es ist ein Irrtum, dieses zu glauben. Und wenn wir das einmal erkannt haben, dann fangen wir nämlich an, auf ein anderes Fundament zu bauen. Wie werden wir geheiligt? Der Christ ist genauso wenig in der Lage, aus eigener Kraft ein heiliges Leben zu führen, wie er nicht in der Lage war, aus Gesetzeswerken errettet zu werden. Es gibt unzählige Bibelstellen, die sich dagegen stellen. Lesen Sie alleine mal den Galaterbrief. Galaterbrief wäre fast ein Brief, den man mal bibelschulmäßig mal durchnehmen müsste. Was da der Apostel Paulus lehrt über Gesetz und Gnade. Darum sagt Paulus auch den Galatern zum Beispiel, er sagt, er hat ihnen vorgeworfen, nachdem ihr im Geist angefangen habt, also gerettet worden seid, durch den Geist, nicht durch das Gesetzeswerke, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Ja? Also wollt ihr das Wachstum eures Christentums, soll sich das jetzt wieder aufs Gesetz gründen, nachdem ihr im Geist begonnen habt? Das geht nicht, sagt er, ja? Das geht nicht. Euer christliches Leben muss geistlich weitergeführt werden, nicht gesetzlich. Gottes Weg, die an ihn, an Jesus gläubigen Menschen zu heiligen, ist der gleiche Weg, der sie zur Errettung führte. Die Gnade. Die Gnade. Und in dem Maße, wie wir der Gnade Raum geben, werden wir geheiligt. Natürlich gehören dazu praktische Dinge neutestamentlich. Das heißt, wir sind der Stellung bereits geheiligt. Wir konnten durchs Gesetz nicht geheiligt werden, nicht gerettet werden, war unmöglich. Aber jetzt kam Jesus in unser Leben und über ihn heißt es, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit Gottes und Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Alles in Jesus, alles durch die Gnade. Dem Zustand werden wir nun geheiligt durch unseren Wandel in der Gnade. Nicht mehr du musst, manche sagen, du musst den Sabbat heiligen, noch zusätzlich, oder du musst gewisse Feiertage musst du halten, oder du musst dieses und jenes tun und du darfst nicht so kommen und nicht so erscheinen. Es ist wichtig, dass wir Jesus über alles lieben und dass wir sein Wort freiwillig und aus Liebe zu Jesus und durch den Geist gewirkt, wirken lassen und ihm dann im Glaubensgehorsam folgen. Das ist der Weg. Mit Jesus Gemeinschaft haben, das ist der Weg. Was du anziehst oder was du ansiehst, gewinnt Macht über dich. Darum heißt es, sieh Jesus an, zieh Jesus an, damit er Macht über dich gewinnt. Dem Heiligen Geist Raum geben in unseren Herzen und ihn herrschen lassen und dem Glaubensgehorsam Jesus folgen. Das ist der Weg. Lesen Sie mal Römer 8. Der Geist. Nun ist nun nichts Verdammliches mehr in denen, die im Geist leben, die im Geist wandeln. Deutlicher als Römer Kapitel 6, Vers 14 kann es überhaupt nicht mehr gesagt werden. Da heißt es, denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Ja? Ihr seid nicht mehr unter Gesetz, ihr seid unter Gnade. Fasse es, wer es fassen will oder kann. Eine andere wesentliche Wahrheit über Gesetz und Gnade ist, das Gesetz ist ein für alle Mal durch Jesus erfüllt, in jedem Bereich. Galater 3,13, Epheser 4,10, Matthäus 5,17 und so weiter und so fort. Hebräer Kapitel 13, Vers 9. Darum werden wir jetzt warnend sogar dazu aufgerufen, uns nicht wieder vom Gesetz beherrschen zu lassen. Auch wenn das vielleicht dem natürlichen Menschen sehr entgegenkommt, ist es nämlich eigenartig, dass der Mensch eher bereit ist, religiöse Gesetze zu folgen und diese zu erfüllen, als der Gnade. Und das ist, so leid es mir tut, fleischlich. Es gefällt dem Fleisch. Ja? Gewisse, diese eigen auferlegten Richtlinien zu folgen. Es kommt dem natürlichen Menschen entgegen. Aber die Bibel sagt, Galater 5,1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Eine weitere wesentliche Wahrheit über Gesetz und Gnade ist, weil das Gesetz erfüllt ist, sind wir vom Gesetz vollkommen befreit. Stimmt das? Römer Kapitel 7, Vers 6. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, so dass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Also das ist aber sehr heiß hier. Hä? Was ist denn das alte Wesen des Buchstabens? Die 10 Gebote, die Gott Buchstaben eingeritzt hat selber. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Römer 7, Vers 4 sagt sogar, dass wir dem Gesetz getötet worden sind durch den Leib des Christus. Und ich habe hier noch viele andere Bibelstellen stehen, die kann ich gar nicht alle zitieren. Zitieren vielleicht Galater 2,19. 3,13, 24, 25, 1. Timotheus 1, 8 und 9, Hebräer 7, 19, Römer 8, 1 bis 4. Und was ich vielleicht noch erwähnen kann, Römer 10, Vers 4, denn Christus ist des Gesetzes Ende. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. In 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 6 bis 11, wird ausdrücklich gesagt, hören Sie, dass Christen nicht mehr unter den 10 Geboten stehen. Lesen Sie es mal zu Hause nach. 2. Korinther 3, 16 bis 11, zum Beispiel Vers 6 bis 8, 2. Korinther 3, Vers 6 bis 8, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Jetzt heißt es, wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben, in Herrlichkeit geschah, so dass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Mose schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichtes, die doch verging, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Paulus sagt hiermit, das Gesetz wird deutlich dargestellt als Dienst des Todes. Denn durch das Gesetz erkenne ich, dass ich die Anforderungen Gottes nicht erfüllen kann, dass ich des Todes bin. In Steinen eingegraben. Was war das, in Steinen eingegraben? Das waren die 10 Gebote, ja? Nun aber besteht etwas Neues, sagt Paulus, etwas, das Bestand hat, einen neuen Bund des Geistes, der Dienst des Geistes in Herrlichkeit. Und danach haben wir zu leben. Darum kommen Gemeinschaften, christliche Vereinigungen, die so sehr noch auf dem Gesetz bauen, die kommen kaum weiter im geistlichen Leben. Die kommen kaum weiter. Die sind zwar fromm, das Fleisch wird irgendwo befriedigt, weil man sich tausende von Gesetzchen gemacht hat und die auch erfüllt, die vielleicht gar nicht mal in der Bibel stehen. Aber wirkliches geistliches Wachstum ist kaum möglich. Ich kenne Gemeinschaften, die schreiben alles vor. Die schreiben vor, wie lang, wie breit, wie viel Zentimeter das Kopftuch sein muss. Die schreiben genau vor, wie lang der Rock sein muss über die Knie, ja? Und welche Farbe das haben muss und wer mit wem heiraten darf. Da darf nicht jeder mit jedem heiraten. Ich meine, das sowieso nicht. Das sagt die Bibel auch, das ist klar. Ja? Aber die schreiben vor, ja, du Schwester heiratest den Bruder da hinten rechts in der Ecke. Da haben wir als Älteste den Eindruck, den solltest du nehmen. Da wird alles vorgeschrieben. Aber ich sage Ihnen, in den Gemeinden geht es kaum weiter. Und viele von diesen lieben Freunden haben keine Heilsgewissheit. Das ist wahr. Keine Heilsgewissheit. Ich bin unzählige Male in solchen Gemeinden gewesen. Und dann höre ich sie auch beten, oh, möchte ich doch selig werden. Aber äußerlich ist alles perfekt. In Vers 11, zurück zu 2. Korinther 3, in Vers 11 lesen wir dann sogar, dass der Dienst des Todes, obwohl er herrlich war, hinweggetan wurde. 2. Korinther 3, 11. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, das Vergehende, 10 Gebote, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Andere Übersetzungen sagen, ich habe mehrere nachgeschlagen, eine lese ich vor. Wenn schon das Gesetz, das doch nur für eine bestimmte Zeit galt, die Herrlichkeit Gottes erkennen ließ, um wie viel mehr wird sich Gottes Herrlichkeit durch das Evangelium offenbaren, das ewig gilt? Jesus hat das Gesetz erfüllt, liebe Freunde. Jesus hat ein für alle Mal ein vollbrachtes Werk am Kreuz von Golgatha vollbracht. Und jeder, der zu Jesus kommt, ist mit einem Mal gereinigt von den Sünden und geheiligt und vor Gott gerecht geworden. Und jetzt folgen wir dem Herrn Jesus Christus auch in dieser Gnade und geben seinem Geistraum und den Richtlinien der Bibel. Aber geistlich, durch den Geist erweckt und in Liebe, nicht aus, du musst, du musst, du musst. Verstehen Sie mich? Nun mögen sich einige fragen, wie verhält es sich dann aber mit einer Aussage aus Matthäus Kapitel 5, Vers 18? Oder Vers 17 bis 18 und folgende. Da hat der Jesus gesagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Das ist ein heißes Eisen, ja? Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis dass es alles geschieht. Ja, Jesus sagt, Norbert, Jesus sagt, dass das Gesetz und die Propheten nicht vergehen. Paulus aber sagt, dass das Gesetz nur für eine bestimmte Zeit galt. Was ist denn nur richtig? Widersprechen die sich?
Ist beides richtig. Einfachste Antwort, ja?
Es ist beides richtig, aber jedes an seinem Platz. Wir dürfen nie den Fehler machen. Da sind sogar schon Sekten durch entstanden. Wir dürfen nie den Fehler machen, irgendeinen Bibelvers aus der Bibel zu nehmen und meinen, darauf baue ich jetzt eine Lehre. Und dann sucht man sich irgendwo noch was anderes zusammen, was dazu passen würde. Wir müssen immer den Gesamtzusammenhang der Bibel vor Augen haben. Was lehrt die ganze Bibel über diesen Punkt? Und wenn Sie sich die Mühe machen, das zu studieren, dann kommen Sie weiter. Jesus betont nämlich einmal damit, dass die Heilige Schrift, das heißt Gesetz und Propheten, Jesus spricht vom Gesetz und Propheten, das war im Alten Testament immer die fünf Bücher Mose und die Propheten, das war immer, wurde immer so erwähnt. Jesus betont damit, dass das Gesetz und die Propheten, also die Heilige Schrift des Alten Testaments als solches, in ihrer geschriebenen Form als Ganzheit immer erhalten bleiben wird. Ja, und damit auch Gültigkeit hat. Bleibt immer erhalten. Wir haben es heute noch. Das Alte Testament gehört zur Bibel. Das ist das Wort Gottes, genauso wie das Neue Testament. Das Alte Testament leitet uns zur Gnade. Ja? Wir haben viele alttestamentliche Beispiele, die wir aufs Neue anwenden können, ableiten können. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte nicht. Das Alte Testament wird nie vergehen. Dann sagt er aber auch, dass das Gesetz zwar bestehen bleibt, aber in ihm bis in den kleinsten Buchstaben erfüllt wird. So, und jetzt, wenn es dann erfüllt ist, und jetzt müssen wir eben auch die anderen Aussagen der Heiligen Schrift hier hinzunehmen. Wenn es dann erfüllt ist, das Gesetz, dann ist es für die, welche zur Gemeinde gehören und in das Zeitalter der Gnade gekommen sind, nicht mehr bestimmend. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 6. Darum sagt Paulus, ich habe das gelesen, wo er sagt, das Alte Testament galt für eine bestimmte Zeit. Wen meint er denn da? Wen spricht er denn da an? Er fängt in Vers 6 an mit dem Wort, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern eines neuen Bundes. Der alte ist erfüllt und somit, ihr seid dem alten ja abgestorben, also ist er in dem Sinne nicht mehr gültig, ja? Uns, sagt er, uns, ja, wer ist uns? Wer ist uns? Wer ist das? Ist die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu. Die wird hier angesprochen, liebe Geschwister. Die durch Jesus gerecht gewordenen stehen nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Für diejenigen aber, die unter der Gnade Jesu stehen, ist das Gesetz in dem Sinne vergangen. Weil sie ja, warum? Weil sie ja bereits durch das Werk Jesu für das Gesetz tot sind. Und es heißt sehr deutlich, dass ein Testament Gültigkeit hat, dass ein Gesetz gilt, ja, bis einer gestorben ist. Und dann ist man frei. Dann ist man frei. Paulus wendet das an auf eine Frau. Eine Frau ist gebunden an ihren Mann, solange er lebt. Bis er stirbt, hat das Gesetz keine Gültigkeit mehr. Das ist sie frei. Verstehen Sie? Das ist der Unterschied. Und das müssen wir beachten. Das Gesetz ist zwar noch da und es wird immer da bleiben, aber ich bin ihm abgestorben und lebe jetzt unter der Gnade. Also ist das Gesetz für mich eigentlich vergangen, beziehungsweise nicht mehr bestimmend. Es ist erfüllt. Galater Kapitel 2, Vers 19 sagt der Apostel, ganz eigenartiges Wortspiel, er sagt, denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ja, was sagt Paulus hier, ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben? Jetzt müssen wir das mal anwenden auf die Gesamtaussagen der Schrift. Das bedeutet, denn ich bin durchs Gesetz, das seine Gültigkeit hat, ja, dem Gesetz gestorben, ungültig geworden. Ja, beides. Damit ich Gott lebe, ich bin mit Christus gekreuzigt. Vielleicht darf ich Ihnen hier ein Beispiel geben, dass das Straßenverkehrsgesetz, dass sie nur mit 50 Stundenkilometer durch eine geschlossene Ortschaft fahren dürfen, hat das Gültigkeit oder nicht? Es hat Gültigkeit. Für jeden? Für jeden. Aber sagen Sie das mal einem Toten. Verstehen Sie? Sagen Sie mal einem Toten, hör mal, du darfst nicht mit 50 Stundenkilometer durch Pfäffikon fahren. Das Gesetz ist gültig, ja? Aber für den, der gestorben ist? Nicht mehr. Nicht mehr. Und das ist das, was Paulus meint. Römer 7, 1, 4, das Gesetz herrscht über den Menschen, solange er lebt. Nun aber sind wir ja durch Christus dem Gesetz gestorben. Also herrscht es nicht mehr über uns, nicht wahr? Wir sind von dem Gesetz befreit. Wir stehen jetzt unter dem Gesetz Christi und wir wollen ihm aus Liebe gefallen und gehorchen. 2. Korinther 9, Vers 21, wir stehen unter dem Gesetz Christi. Ihm wollen wir leben, wir wollen nicht leben, wie wir wollen. Wenn uns der Geist wirklich erfüllt und uns im Griff hat, der Geist, der uns von Jesus gegeben ist seit Pfingsten, dann wird niemand von Ihnen leben, in der Sünde leben wollen oder irgendetwas Oberflächliches tun wollen. Ja? Niemand von uns, es sei denn, Sie sind nicht wiedergeboren. Aber sonst nicht, sonst wollen Sie, sonst merken Sie ganz schnell inwendig, merken Sie ganz schnell, das will der Herr Jesus nicht und das tue ich nicht. Ja? Aber es geht nicht mehr darum, jetzt muss ich so aussehen, jetzt muss ich dieses machen, jetzt muss ich jenes halten. Ja? Sondern wir merken im Herzen, also nicht mehr geschriebene Gesetze in dem Sinne, sondern wir merken im Herzen, das stimmt nicht mit der Bibel überein, das ist nicht im Sinne des Geistes. Also tue ich es auch nicht. Ja? Wenn die Bibel sagt, werdet nicht gleichförmig dieser Welt, ja, da brauche ich kein Gebot. Neues Testament, oder? Ist ja alles gesagt. Werde nicht gleichförmig dieser Welt. Dann gehe ich als wiedergeborener junger Christ eben nicht dahin, wo die Welt ist. Ja? Dann gehe ich eben nicht in die Disco, weil ich mir sage, da ist die Welt und da ist das Trug und Betrug und Lüge und Hurerei und Drogen und alles Mögliche ist da, aber nicht Christus. Also gehe ich da nicht hin. Ich will nämlich nicht gleichförmig der Welt werden. Oder widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Dann muss ich also widerstehen. Und auch, dass ich die Freiheit nicht als Deckmantel zur Sünde nehme. Jetzt behält das Gesetz seine Gültigkeit? Ja. Aber für wen? Für die, die unter dem Gesetz sind? Und für die, die meinen, sie müssten hier und da ein Gesetz erfüllen? Wer das nämlich tun will und meint, ja, wenn ich das tue, dann werde ich heiliger, der wird damit automatisch schuldig, das ganze Gesetz zu erfüllen. Das kann er nicht. Das kann er nicht. Das Gesetz bleibt gültig für die, die unter Gesetz sind. Und für die, welche nicht gerettet sind. Für die bleibt das Gesetz gültig. Darum werden im Endgericht, in Offenbarung Kapitel 20, die Menschen gerichtet nach ihren Werken. Und dann ist das Gesetz Gottes die Richtschnur. Und dann werden sie erkennen, ich bin rettungslos verloren, denn ich kann nicht das geringste Gesetz Gottes im Sinne Gottes erfüllen. Das können wir nicht. Darum müssen wir zur Gnade, um in den Himmel kommen zu wollen. Darum müssen wir zu Jesus, denn er hat für uns das Gesetz erfüllt. Und dann werde ich von dem Gesetz, von den Forderungen des Gesetzes befreit und bin vor Gott gerecht und lebe jetzt aus seiner Gnade. Ja? Das heißt, ich lese das jetzt nicht, aber 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 8 bis 10. Da steht das, 1. Timotheus 1, 8 bis 10. Das Gesetz ist für die Ungerechten, nicht für die, die gerecht geworden sind. Steht ganz deutlich, also dieser Unterschied macht die Bibel. In einem Bibelkommentar von William MacDonald habe ich gelesen, das ist mir wirklich nachgegangen. Wer William MacDonald kennt, wer seine Bücher kennt, der weiß, dass dieser Mann ein hingegebener Christ ist und dass er sehr konsequent ist in seinen Ausführungen und Auslegungen, was die Heiligung angeht, was die Nachfolge Jesu angeht, ist William MacDonald ein selten gewordener, sehr kompromissloser Mann Gottes. Er ist Bibellehrer an einer großen Bibelschule in den Vereinigten Staaten und der schreibt unter anderem in einem Kommentar, ich möchte Ihnen das gerne vorlesen, Gesetzlichkeit ist ein so wichtiger Teil des Christentums geworden, dass die Menschen der Ansicht sind, dass sie dazugehört. Ja, die Gesetzeslehrer sind noch immer unter uns. Wie können sie das nur wagen, angesichts der eindeutigen Lehre des Paulus, dass der Christ dem Gesetz gegenüber tot ist? Christus, nicht das Gesetz, ist die Lebensregel des Christen. Wir wollen wandeln, wie er gewandelt ist. Möge jedem von Gott die Weisheit gegeben werden, die schlimme Lehre der Gesetzlichkeit in jeder Form aufzudecken, in der sie auftreten mag. Mögen wir niemals versuchen, Gerechtfertigung oder Heiligung durch Zeremonien oder menschliche Bemühungen zu erlangen, sondern völlig und ausschließlich in allen Angelegenheiten vom Herrn Jesus Christus abhängig sein. Mögen wir uns immer daran erinnern, dass Gesetzlichkeit Gott beleidigt, weil sie einen Schatten für wichtiger hält als die Realität, indem sie nämlich Zeremonien über Christus stellt. Ja, das finde ich sehr treffend eigentlich zusammengefasst, oder nicht? Und da kommen wir jetzt vielleicht zu einer praktischen Frage. Eine können wir noch, ja? Wie ist das jetzt mit der Kleidung? Letztes Mal haben wir über den Zehnten gesprochen. Und jetzt, wie ist das mit der Kleidung? Zum Beispiel die Frage nach Hose und Rock. Uiuiui, jetzt. Ja, wollen wir uns dieser Frage mal stellen? Was sagt die Bibel über Männerkleidung, Frauenkleidung? Das Neue Testament, ich meine, das sind ja die Lehrbriefe, das ist der Unterricht für Gemeinde, wie wir heute leben sollen, ja? Die Lehrbriefe. Da kriegen wir Anweisungen. Wenn wir uns danach halten, dann ist unser Leben wunderbar, wenn sie sich halten nach den Unterweisungen, nach den Lehranweisungen des Neuen Testamentes. Ja? Nun, und das Neue Testament lehrt weder das eine noch das andere. Das Neue Testament lehrt einfach nichts über Männerkleidung und Frauenkleidung. Ja? Oder haben Sie das, können Sie mir eine Stelle zeigen? Können Sie mir eine neutestamentische Stelle zeigen, die sagt, ja, Männer müssen so, Frauen müssen das. Was lehrt das Neue Testament? Da haben wir nämlich schon Gesetz und Gnade. Was ist jetzt, ja? Man darf nicht vom Pferd fallen, weder auf der einen noch der anderen Seite. Was müssen wir jetzt beachten? Das Neue Testament lehrt, dass wir geistlich gekleidet sein sollen. Es gibt noch mehr, aber wenigstens, sag mal, zwei prägnante Stellen. 1. Petrus 3, 3 bis 4. Und 1. Timotheus 2, 9. Auch da, wir dürfen nicht einen Bibelvers aus dem Gesetzbuch Mose herauspicken und darauf eine Lehre gründen. Dann sind wir verpflichtet, auch alle anderen Gesetze zu erfüllen. Und wenn wir sagen, bitte seien wir doch jetzt mal konsequent, wenn wir sagen, okay, das Gesetz hat seine Rechtfertigung, eine Frau darf keine Hosen tragen oder keine Männerkleidung tragen, dann müssen wir es ja immer beachten. Ja? Da können wir nicht sagen, ja gut, wenn wir im Garten arbeiten, dann gilt das nicht. Oder wenn ich Ski fahre, dann gilt es nicht. Ja, ich meine, wie ist das denn mit dem Sabbat gewesen? Ja, heute habe ich Geburtstag, da gilt der Sabbat nicht. Kann ich auch nicht sagen, ja? Entweder es gilt, dann hat es immer seine Richtlinie und seine Gültigkeit oder nicht. Galater 5, 3 bis 4, ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, zwar Gesetz, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Wenn wir nun jetzt nach 5. Mose 22, 5, das ist ja diese bekannte Stelle, lehren. Ich lese Ihnen das vor, 5. Mose 22, 5. Männerzeug darf nicht auf einer Frau sein und ein Mann darf nicht das Gewand einer Frau anziehen. Denn jeder, der dies tut, ist ein Greuel für den Herrn, deinen Gott. Wenn wir das lehren, dann müssen wir zwangsläufig auch die anderen Verse beherzigen. Wir können ja nicht das, was uns passt, mal gerade herausnehmen und das andere, das gilt nicht. Ja, entweder das gilt alles oder nicht. Ja, verstehen Sie? Tut mir leid, aber das muss einfach mal gesagt werden. Dann müssen wir auch beherzigen die folgenden Verse, Verse 10 bis 12 heißt es dann, du sollst nicht mit einem Rind und einem Esel zusammenfliegen. Gut, das Problem, heute gibt es Trecker, ja, das Problem ist weg. Aber es heißt dann weiter, du sollst nicht Gewebe von verschiedenartigem Stoff anziehen. Wolle und Leinen zusammen. Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, es sollen alle hier rausgehen, die gemischten Stoff anhaben. Wir dürfen nicht mehr in den Gottesdienst kommen.
Was steht denn hier drin? Hier, ne? Ich habe noch geguckt hier mal. 25%
Viskose und was weiß ich, 30% Wolle und 50% wie Seide oder was und so, ja? Baumwolle und so, verschiedene Sachen. Sehen Sie, oder es heißt dann auch weiter, Quasten sollst du dir machen. Quasten sollst du dir machen an den 4 Zipfeln deines Oberkleides, mit dem du dich kleidest. Ja? Sehen Sie, ich möchte damit nur mal zeigen, das eine greifen wir heraus, ja, und sagen, so, das müssen wir jetzt so machen, da haben wir uns dran zu halten. Und das andere, das, ja, das galt nur damals. Das geht nicht. Es geht nicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass es bei den praktischen Gesetzen vielfach um Reinigungsvorschriften ging. Reinigungsvorschriften. Zum Beispiel, wenn eine Frau ein Baby bekommen hatte, dann musste sie sich so und so viele Tage reinhalten. Und da war das auch noch verschieden, ob sie jetzt einen Bub bekommen hatte oder ein Mädchen. Ja? Oder wenn der Mann durch Zufall einen Samenerguss hatte oder so, da musste er sich so waschen und dann musste er das und das beachten und so. Es ging vielfach um Reinigungsvorschriften. Und hier heißt es doch buchstäblich, wissen Sie, ich glaube, das ist der Kern und das wird vielfach überlesen. Es heißt, Männerzeug darf nicht auf eine Frau sein. Ja? Männerzeug. Und es geht dann weiter. Und ein Mann darf nicht das Gewand einer Frau anziehen. Hier geht es weder um Hose noch um Röcke, im Grunde genommen, sondern darum, dass eine Frau keine Kleider anziehen sollte, die ein Mann getragen hat. Reinigungsvorschriften. Verstehen Sie? Der Mann hat einen männlichen Leib. Die lebten in der Wüste, die haben geschwitzt. Ja? Es gab nicht viele Kleider, da hingen die Kleiderschränke nicht so voll wie bei uns heute. Ja? Die waren ja unterwegs, 40 Jahre in der Wüste. Und eine Frau soll nicht die Kleider anziehen, die ihr Mann trägt oder getragen hat. Und umgekehrt auch nicht. Die Versuchung war nämlich da. Ja? An und für sich war ja die Kleidung relativ ähnlich, hat sich ja nicht so sehr unterschieden. Ja, eine Frau sollte nicht das anziehen, was ein Mann eben getragen hat. Da ging es nicht um den Schnitt, verstehen Sie? Um den Kleidungsschnitt oder wie er nennt das in der Fachsprache da. Es ging nicht in dem Sinne um die Mode jetzt, ja? Sondern um die Kleidung. Ja, Elke soll nicht mein Hemd anziehen, oder? Ich meine, das ist ja auch zu groß, aber... ja? Darum geht es, liebe Geschwister, und das müssen wir auseinanderhalten. Manche führen an, ja, aber Norbert, es handelt sich ja bei dieser Aussage um etwas Besonderes, weil der Herr sagt, dass es ihm ein Greuel ist, wenn Frauen Männerkleider tragen. Und wenn da steht Greuel, dann ist das was ganz Besonderes. Und jetzt frage ich zurück, können Sie mir das erklären, dass das was ganz Besonderes ist? Muss dieses Wort nicht bedeuten, erstens muss dieses Wort nicht bedeuten, dass dieses Gesetz wichtiger wäre als andere, oder dass andere Gesetze, welche diese Bezeichnung Greuel nicht beinhalten, von geringerer Bedeutung wären. Das ist gar nicht wahr. Das lehrt die Bibel überhaupt nicht. Auch wenn der Herr mal sagt, das ist ein Greuel, und er lässt es vielleicht woanders weg, das Wort Greuel, ist denn das andere dann nicht mehr so wichtig? Nur weil da nicht das Wort steht Greuel? Das kann man nicht anwenden. Aber zweitens sagt der Herr auch in 5. Mose 22, 4, dass eine geschiedene Frau nicht zu ihrem ersten Mann zurückkehren durfte. Wenn sie geschieden war und immer mal da war nachher und die wollte zurück und wieder zusammen sein mit ihrem ersten Mann, wieder heiraten, das durfte sie nicht. Durfte sie nie mehr. Das ist dem Herrn, steht ausdrücklich da, das war dem Herrn auch ein Greuel. Aber nach 1. Korinther 7, 11 scheint das aufgehoben zu sein. Da heißt es, dass man sich versöhnen darf. Also, dass man zurückkehren darf, ja? Sehen Sie, auch in Bezug der Mode im Allgemeinen, und darum Ich möchte es uns ja jetzt nicht leicht machen. Ich möchte ja nicht, dass wir, das ist ja ein Gebetskampf gewesen und auch in der Vorbereitung, ich habe es mir wirklich nicht leicht gemacht. Ich möchte nur, dass wir mal wirklich wissen, von was leben wir jetzt? Von Traditionen, von übernommenen Traditionen, von, ja, das wurde halt immer so gelehrt, das waren schon die Kirchenväter und so. Oder graben wir selber mal in der Bibel und stellen jetzt mal fest, ja, was sagt die Bibel eigentlich darüber? Verstehen Sie? Das ist mein Anliegen, dass wir das hoffentlich verstehen. Nicht, dass wir liberal werden. Und oberflächlich werden. Oh, das hören wir schon. Das kommt immer an unser Ohr, was Sie sagen. Ja, jetzt verkündigen wir ja die Freiheit. Nein, wir verkündigen doch nicht die Freiheit. Die Freiheit in Christus, ja. Ihm zu lieben, ihm zu folgen, noch mehr, jeden Tag mehr, hingegebener. Aber nicht das Gesetz des Buchstabens. In Bezug der Mode im Allgemeinen, wie bei allen anderen Dingen auch, ist es wichtig, wie ich es schon sagte, nicht gleichförmig dieser Welt zu wandeln, sondern die Bibel sagt, Christusgemäß. Er soll unser Ziel sein. Christusgemäß wandeln. Wir sollen nicht die Freiheit zum Anlass für das Fleisch nehmen, sagt Galater Kapitel 5, Vers 13. Immer soll eine geistliche Haltung unser Lebensalltag bestimmen. Und das jetzt auch, was die Kleidung angeht, jetzt mal abgesehen, streichen wir das jetzt mal, ob das jetzt Hose oder Rock oder wie, oder Kleid. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 9, da heißt es in den verschiedensten Bibelübersetzungen, heißt es, dass man sich würdig kleiden soll. Verstehen Sie? Da geht es nicht jetzt um Hose oder Rock oder so, sondern dass man sich würdig kleiden soll. Andere Übersetzungen sagen, unauffällig, nicht ausgefallen, mit Anstand, mit Zurückhaltung, sittsam, bescheiden. Ja? Das sind die Worte des Neuen Testamentes. Danach haben wir uns zu richten. Ja? Nicht Gesetz, ja? Frauenkleidung, Männerkleidung in dem Sinne, Transvestismus natürlich auch absolut abzulehnen. Aber hier, das ist heute, dass wir würdig wandeln. Ja, was ist würdig? Dass ich Christusgemäß gekleidet bin, dass ich geistlich gekleidet bin. Nicht auffallend, nicht die Aufmerksamkeit auf mich ziehen, sondern im Sinne der Liebe zu Jesus, im Sinne des Heiligen Geistes, einem reinen und heiligen Gott gegenüber. 1. Korinther 6, Abvers 10 steht geschrieben, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Das ist es eben, neutestamentlich. Ich gehöre nicht mir selbst, ich gehöre Christus. Denn ihr seid um einen teuren Preis erkauft worden und jetzt kommt es, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Ja? Wenn wir das beherzigen, das heißt, alles, was wir mit unserem Leib tun, auch das Einkleiden unseres Leibes soll zur Verherrlichung Gottes dienen. Verherrlicht nun Gott an eurem Leib. Ich denke, wenn wir das beachten würden und das zur Richtschnur unseres Lebens machen würden, dann bräuchten wir gar kein Gesetz. Ja? Hoffnung für alle sagt, deshalb dient nun auch mit eurem Leib, dem Ansehen Gottes in der Welt. Sehr schön gesagt, ja? Dient mit eurem Leib, dem Ansehen Gottes in der Welt. Hosen, genauso wie Röcke, ich meine, man kann das ja beobachten, man läuft ja auch nicht blind durch die Welt, ja? Und durch die Gemeinde. Hosen, genauso wie Röcke und Kleider, können mehr dem Geist dieser Welt angepasst sein als dem Sinn der Bibel, oder? Das ist ja so. Ich meine, es gibt heute Röcke, da ist es schlimmer, als wenn einer eine Hose anhat, oder? Ist doch so. Ist doch so. Aber die könnte dann sagen, ja, ich habe aber einen Rock an. Und du hast eine Hose an, das ist nicht biblisch. Ja, das passt doch nicht. Zum Beispiel, eine, das müssen wir mal so sehen, auch eine der Funktionen der Kleidung ist es, die Nacktheit des Menschen zu bedecken. Gott machte ihnen Kleider, weil sie nackt waren. Heute aber scheint es Kleidung zu geben, oder es scheint, dass die Kleidung dafür gemacht ist, immer mehr Einzelheiten der Anatomie bzw. der Figur zu betonen. Das heißt, damit zu entblößen. Heute entblößt Kleidung und verdeckt nicht mehr. Da müssen wir achten. Ja? So aber verherrlicht der Mensch dann seine Schande, weil er seine Schande ja indirekt entblößt. Und das ist im Interesse des Fürsten dieser Welt. Aber auch das Gegenteil, das müssen wir auch erwähnen, auch das Gegenteil ist nicht gerade geistlich im neutestamentlichen Sinn. Das heißt, wenn man auffallend unmodern gekleidet ist, ist auch nicht gut. Ja? Das heißt, wenn man auffallend unmodern gekleidet ist, was auf andere abstoßend oder vielleicht sogar sektiererisch wirkt. Wir sollen keine Kleidung tragen, die ungewöhnlich ist oder ungewöhnlich schäbig, ja? Schreiend oder irgendwie seltsam. Oswald Chambers hat gesagt, dass Schäbigkeit eine Beleidigung des Heiligen Geistes ist. Man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Das wollte ich hiermit gesagt haben. Wichtig ist auch hierbei, dass die Liebe zu Jesus die Lebensregel eines Christen bestimmt und nicht der Drang nach Aufmerksamkeit, nicht stolz darauf zu sein, dass wir mit der Welt mithalten können, sondern dass wir wandeln, wie er gewandelt ist. Ich möchte uns raten, wandeln wir gemäß der Lehre des Neuen Testamentes. Seien wir gekleidet geistlich, gottgemäß. Und wenn wir das beherzigen, was die Bibel darüber lehrt, dann kommt es gut im Sinne Jesu Christi. Und das wünsche ich uns. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema Die Verwechslung von Gesetz und Gnade. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!